Der Störmelder-Kandidatinnen-Check zur Landtagswahl 2021. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Jonas Taxis und Seel Wankmüller fühlen den Spitzenkandidatinnen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall auf den Zahn. Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl. Vom 1. bis zum 8. März täglich um 12 Uhr im Radio und danach auf störfunk.de.
Willkommen zum Kandidatencheck mit Seel und Jonas am Mikrofon. Heute endet unsere kleine Interviewserie zur Landtagswahl. Die Sendung heute ist allerdings vorproduziert am 23. Februar aus Termingründen. Heute haben wir Elena Schumacher-Kölsch von den Linken zu Gast. Hallo, Frau Schumacher-Kölsch.
Hallo.
Sie sind 1986 in Kathmandu, Nepal geboren. Mit 2 Jahren kamen Sie nach Schwäbisch Hall und sind jetzt gelernte Erzieherin, haben soziale Arbeit studiert und heute in ihrem Beruf begleiten sie psychisch Kranke in ihrer Ausbildung, sitzen im Kreis und im Gemeinderat. War das alles korrekt?
Ja, vielen Dank.
Sie kandidieren jetzt für die Landtagswahl am 14. März. Weshalb sind Sie in der Politik?
Also ursprünglich, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, war meine Motivation die AfD. Und das ist, werde ich auch immer wieder wiederholen müssen und tun, weil nämlich ich das nicht sehen kann, dass die AfD, eine rechtspopulistische Partei und auch eine nationalistische Partei, hier in meinem Heimatort beziehungsweise auch in meinem Wahlkreis und in meinem Landkreis so stark vertreten ist beziehungsweise sogar auch im Landtag vertreten ist. Und deswegen war das für mich ein großes Anliegen zu sagen, dass wir auch als Linke beziehungsweise dass linke Politik auch weitergeht und beziehungsweise auch in den Stadtrat kommen wird und auch in den Kreistag kommen wird und jetzt hoffentlich auch in den Landtag.
Gab es davor schon einen Punkt, wo Sie politisiert worden sind?
Also eigentlich schon von ganz jung auf. Also auch als ich aufgewachsen bin, durch meinen Vater sehr stark. Mein Vater ist auch sehr stark linksorientiert. Dann habe ich viel in der Schule auch politisch mich engagiert. War natürlich auch im Studium politisch engagiert und habe dort auch Radio gemacht, als ich damals in Ludwigsburg in Stuttgart war. Und es war mir einfach ein großes Anliegen, immer wieder diese Politik, die wir hier in Deutschland erleben, auch wirklich für mich auch zu entdecken beziehungsweise auch was verändern zu wollen.
Was machen Sie denn privat gerne, wenn Sie nicht gerade sich politisch engagieren oder auch arbeiten?
Schlafen. Ich schlafe gerne. Das ist irgendwie...
Sonstige Hobbys, Freizeitaktivitäten?
Ich habe einen Sohn, der ist 7, der hält mich ganz gut auf Trab. Und mit dem bin ich sehr gerne unterwegs, auch viel draußen. Ja.
Warum haben Sie sich jetzt dazu entschlossen, auch für den Landtag zu kandidieren?
Für den Landtag ist es so, das ist für uns Linke eine ganz große Geschichte, weil wir noch gar nie im Landtag in Baden-Württemberg waren. Und für mich war das irgendwie auch eigentlich auch eine Ehre zu sagen, ich möchte gerne die Linke stärken und versuchen durch meine Arbeit und die Arbeit, die wir hier im Kreisverband machen, dass die Linke auch in den Landtag kommt.
Jetzt sich im Gemeinderat engagieren oder auch im Kreisrat, das bringt natürlich auch sehr viel private Zeit mit sich, die man investieren muss. Was ist da Ihre Motivation, immer wieder zu denken, okay, ich will das unbedingt tun?
Also meine größte Motivation ist eigentlich, dass man die Einwohnerinnen hier auch wahrnimmt und beziehungsweise auch die Anliegen der Menschen wahrnimmt. Und das finde ich, glaube ich, ganz arg wichtig, dass man da vertreten ist. Also ich wurde ja gewählt sozusagen als Vertreterin für all diejenigen, die sich das irgendwie auch gewünscht haben, dass jemand Linkes in diese ganzen Gremien reinkommt. Und es ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass ich das auch gut vertreten kann.
Kandidatencheck hier auf Radio Störfunk und wir haben heute die Elena Schumacher-Kölsch zu Gast von der Linken und Bildung ist Ländersache. Ich steige einfach mal direkt ins Thema ein. Wo sehen Sie die Probleme im Schulsystem von Baden-Württemberg oder sehen Sie überhaupt Probleme?
Also das ist irgendwie super spannend, die ganze Schulthematik. Und zwar hatten wir das ja aktuell jetzt gerade auch in Schwäbisch Hall mit der Erweiterung zum Beispiel der Oberstufe bei der Gemeinschaftsschule. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sagen, dass die Gemeinschaftsschulen nichts bringen würden, beziehungsweise dass Gemeinschaftsschulen einfach keine gute Idee sind für Schülerinnen und Schüler. Ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr diese Schulart ausbauen wir sollten auf alle Fälle auch schauen, dass wir zum Thema Bildung viel kostenfrei machen, beziehungsweise auch das Mittagessen kostenfrei machen. Dass Bildung einfach für uns, ganz klar, für uns Linke ist Bildung einfach unglaublich wichtig. Wir wollen, dass jeder teilhaben kann, jede teilhaben kann an Bildungsmöglichkeiten. Das bedeutet aber nicht nur Schulbildung, sondern natürlich auch weitere Bildung wie Musik und Kunst. Und da sind wir halt einfach in Baden-Württemberg wirklich außen vor. Also wir haben, was das angeht, zwar ein großes Spektrum, was wir anbieten in Baden-Württemberg, aber es kostet alles. Und wir wollen gerne, dass die Bildung für Kinder und Jugendliche kostenfrei ist.
Zu den Kosten kommen wir später auch noch genauer. Seel und ich haben ja letztes Jahr Abitur gemacht und wir waren in Michelbach am ESZM in der Schule. Und da ist es so, dass man zwischen G8 und G9 wählen kann. Jetzt im Bezug aufs Abitur. Und uns ist es sehr positiv aufgefallen und es ist ja tatsächlich so, dass in Baden-Württemberg G9 nicht mehr sehr oft angeboten wird. Und es gab viele bei uns in der Stufe, die waren sehr, sehr glücklich darüber, dass sie das Abitur auch in 9 Jahren machen konnten. Wie steht Ihre Partei dazu?
Also für uns ist es eigentlich ganz wichtig, was braucht das Kind, was braucht der Jugendliche? Also das ist einfach total, einfach die Frage, ja. Es gibt einfach junge Menschen, die können super gut ein G8 machen. Es gibt aber junge Menschen, die schaffen es einfach nicht. Die brauchen dann trotz allem noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, das sollte man einfach anbieten können. Und wenn man es von vornherein wegnimmt und diese Möglichkeiten nicht mehr anbietet, dann verbaut man einfach auch diesen jungen Menschen auch die Möglichkeit, einen guten Abschluss zu machen.
Was ich problematisch sehe in meiner Schule ist Digitalisierung. Das war jetzt nicht nur in unserer Schule so, das habe ich auch von Freunden gehört, die auf anderen Schulen waren, dass es einfach oft, man hat noch den Tageslichtprojektor zum Beispiel oder der Beamer funktioniert nicht richtig, die Laptops haben irgendein Problem. Was würden Sie da besser machen?
Also man hat jetzt gesehen durch die Pandemie, dass einfach die Schulen absolut schlecht ausgestattet sind, unter anderem aber auch die Lehrkräfte unglaublich schlecht ausgebildet sind, dass Programme entwickelt worden sind, Apps benutzt worden sind und einfach auch wirklich viel nicht funktioniert hat, dass die Ausstattung für Schülerinnen und Schüler nicht funktioniert, beziehungsweise aber auch, dass Gymnasien eher ausgestattet worden sind, wie zum Beispiel eine Realschule oder eine Hauptschule, was eigentlich auch nicht sein kann, dass Familien, die halt sich einfach keinen Laptop oder einen Computer beziehungsweise auch ein Pad nicht leisten können, das einfach nicht zu Hause haben und diese Schülerinnen und Schüler ausgestattet werden müssen. Also das ist auch nochmal ein Thema, was das Land da wirklich auch versagt hat.
Was dann da auch die Frage ist, wenn man die ganzen Schulen da ausstattet und auch die Familien, die sich kein iPad oder kein Laptop leisten können, wo kommt dann das Geld her, wer zahlt es?
Das ist alles vom Bund und vom Land. Also es muss auf alle Fälle gestellt werden. Also es gibt Pakete, die werden geschnürt über den Bund und wird das dann ans Land weitergegeben. Und da muss man auch die Gelder generieren und dafür ausgeben.
Sie sagen jetzt, man muss die Gelder generieren, aber das heißt ja trotzdem, dass das Geld irgendwo herkommen muss, sprich irgendjemand im Endeffekt muss dafür bezahlen. Mhm. Aber wo konkret kommen denn die Gelder her?
Naja, wir haben ja unglaublich viel Geld durch unsere Steuereinnahmen. Das ist natürlich so ein Thema, was wir jetzt auch zur Bundestagswahl ganz groß haben werden, was ja auch dieses Jahr ist einfach auch diese Reichen besteuern. Also das ist auch nochmal das Geld, wo wir haben wollen. Wir möchten gerne, dass Menschen, die über 1 Million Euro auf dem Konto haben, jedes Jahr einfach mehr Steuern zahlen. Und wir haben unglaublich viele Menschen in Deutschland, die diese Krise mittragen müssen. Und wir haben unglaublich viele reiche Menschen in Deutschland, die einfach diese Krise nicht mittragen werden wollen. Und da müssen wir auf Bundesebene unglaublich viel noch machen.
Ein Thema in der Schule, das uns noch aufgefallen ist, weswegen wir auch hier im Radio sind, ist so ein bisschen das Thema deutsche Sprache und auch Rechtschreibung. Also da sind wir nicht so sonderlich gut und da sind wir auch nicht die Einzigen. Bei uns in der Stufe gab es sehr, sehr viele, die beim Thema Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung einfach nicht fit waren. Und wir haben auch mit unseren Lehrern mal darüber gesprochen und die haben auch gesagt, dass es einfach in den letzten Jahrzehnten schlechter geworden ist und dass sie das wirklich miterlebt haben, wie die Sprache da einfach schlechter wird von den Kindern. Was ist Ihr Konzept? Wie wollen Sie das wieder ändern?
Also ich glaube, dass Lesen unglaublich wichtig ist. Also ich weiß auch, dass Kinder viel zu wenig lesen, also auch gerade schon im Grundschulalter. Da beginnt es ja auch und da fängt es ja auch an, aber das Thema Lesen ist unglaublich wichtig. Also was lesen die Kinder und lesen die Kinder auch ein Buch oder lesen die überhaupt einen Comic oder schauen die sich nur die Bilder an? Also das ist einfach so grundsätzlich, das Thema Lesen muss viel, viel mehr implementiert werden und umgesetzt werden, weil die Kinder und Jugendlichen lesen einfach weniger.
Das heißt, Ihre Herangehensweise ist einfach, die Kinder dazu zu bringen oder sie zu motivieren, mehr zu lesen?
Genau.
Ich habe auch ein anderes Beispiel, ein anderes Land mitgebracht, zum Beispiel Finnland, denn ihr Schulsystem funktioniert ein bisschen anders. Und die haben zum Beispiel, also da sind die Schüler bis zur 9. Klasse auf einer Gemeinschaftsschule. Und es stehen auch ganz andere Themen auf dem Lehrplan als in Deutschland. Die haben zum Beispiel kulturelle Bildung, Persönlichkeitsbildung und Kompetenzen fürs Arbeitsleben einfach. Laut der PISA-Studie 2018 haben die den 7. Platz belegt und sind damit 13 Plätze vor Deutschland. Was halten Sie von so einer anderen Herangehensweise?
Also was in Finnland so schön ist, ich habe in Finnland auch gearbeitet und studiert, das Schöne finde ich an Finnland ist, dass sie wirklich auch so die Realität, die Lebensrealität und die Lebensumwelt der Kinder wirklich wahrnimmt und der Jugendlichen. Und das machen wir halt in Deutschland einfach nicht. Wir haben zum Teil Lehrpläne, die sind noch aus den 60er, 70er Jahren und das kann einfach nicht sein. Und darum finde ich einfach auch diese Geschichte zum Beispiel, dass man bis zur 9. Klasse zusammen lernt, finde ich eigentlich auch super. Ich finde es eigentlich auch schon toll, wenn wir es schaffen würden, dass die Kinder bis zur 6. Klasse zusammen sind. Ja, das gibt es zum Beispiel in Berlin auch schon. Und Lernen bedeutet ja auch, ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Kinder lernen von anderen Kindern. Das ist auch nochmal grundsätzlich in der Entwicklungspsychologie einfach auch total, also wiedergegeben. Also es ist wirklich eine Tatsache, dass Kinder auch besser von anderen Kindern lernen. Und je länger sie zusammen lernen, umso besser können sie lernen.
Bildung ist Ländersache in Deutschland und so ein neues Schulsystem, wenn man das jetzt etablieren möchte, das macht natürlich viel schwieriger. Und es ist auch so in Deutschland, dass zum Beispiel ein Abitur in Baden-Württemberg anspruchsvoller ist als ein Abitur in Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten zum Beispiel auch zwei Mitschülerinnen an unserer Schule, die sind nach Baden-Württemberg gekommen aufs Internat, um da Abi zu machen, weil es ihnen in Bayern zu schwierig war. Was halten Sie vom Zentralabitur?
Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Also dass man halt wirklich auch jedem die Möglichkeit gibt, auch vor allem ist es auch, dass alle Länder wirklich auch gleich sind. Also dass es wirklich nicht so dazu kommen kann, dass man sagt, dass man jetzt in Bayern beziehungsweise in Hessen oder Nordrhein-Westfalen ein anderes Abitur hat und dann schlechter ist, sondern ein Abi ist halt einfach ein Abi. Und man kann, also wir in Baden-Württemberg haben halt einfach einen sehr hohen Anspruch. Aber dann frage ich mich einfach, woher kommt dieser hohe Anspruch, wenn wir unglaublich viele Kinder und Jugendliche haben, die eben kein Abitur machen und das auch nicht schaffen können, auch wenn sie auf berufliche Gymnasien gehen. Da ist halt, stellt sich mir die Frage, ob wir vielleicht nicht irgendwie auch unser Pensum viel zu hoch gesetzt haben.
Ich würde noch mal gerne zurückkommen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie halten sowas wie Gemeinschaftsschulen eigentlich für eine gute Sache. Und die Diskussion von Hauptschule, Realschule, Gymnasium ist in Deutschland ja eh schon so ein Zankapfel, würde ich mal sagen. Und es ist nicht zu früh, schon in der 4. Klasse sich entscheiden zu müssen. Also ich zum Beispiel hatte ganz knapp eine Gymnasialempfehlung und wollte eigentlich auf die Realschule und bin nur zufällig aufs Gymnasium dann gekommen, weil die Realschule voll war in Michelbach.
Bei mir war es ganz, ganz ähnlich. Ich hatte sogar eine Realschulempfehlung und weil die Realschule in Michelbach voll war, bin ich aufs Gymnasium. Da unser Jahrgang war der erste, wo man das trotzdem durfte. Und ich habe jetzt auch ein 2-4er-Abi gemacht, ohne mir wirklich jetzt ein Bein auszureißen. Also wie sieht Ihre Vorstellung vom perfekten Schulsystem aus?
Also in erster Linie das längere Lernen, also dass die Kinder länger miteinander lernen. Das ist einfach so der erste Punkt. Und dann natürlich auch diese Empfehlung auszusprechen. Also ich finde, dass die Lehrerinnen und Lehrer einfach viel mehr auch mit den Eltern und mit der Lebenswelt der Kinder arbeiten müssen. Also wo wächst dieses Kind auf, in was für Verhältnissen? Beziehungsweise spricht man ja sogar auch schon von welcher Gruppierung oder Klasse. Also auch, wo ist dieses Kind sozialisiert? In welchem Umfeld, wo lebt das Kind? Und ich glaube, das sind so Themen, die fließen ganz stark ein, auch in die Bildung des Kindes und auch in die Schulbildung des Kindes. Und deswegen wäre mir das unglaublich wichtig, dass man natürlich auch alle Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern ausstattet, die zum Beispiel auch diesen Part übernehmen können, um dann herauszufinden, wie geht's dem Kind, wie kann das Kind am besten wachsen.
Was denken Sie wieder, wie viel von dieser Vorstellung lässt sich realisieren?
Nun ja, also unsere CDU-Kultusministerin hatte das ja irgendwie auch so ein bisschen im Blick mit vor allem dem Ausbau von Schulsozialarbeit an Schulen. Wenn die CDU das wirklich ernst meint, dann werden sie das auch weitergehen. Wenn die Grünen das auch ernst meinen, werden die das auch weitertragen.
Dann damit zur nächsten Frage. Was steht denn dieser Realisierung noch im Weg?
Also ich glaube, was wirklich das Problem ist, dass wir Linken einfach fehlen im Landtag. Das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wir nämlich soziale Gerechtigkeit uns sehr groß auf die Fahne geschrieben haben und die anderen Parteien eben nicht. Also es ist wirklich, wir fehlen. Das ist das Problem.
Alles klar. Also Werbung soll das hier auch wieder nicht sein. Wir distanzieren uns so ein bisschen vom Wahlkampf, aber gleich geht's weiter hier im Kandidatencheck mit Elena Schumacher-Kölsch von den Linken.
Keeps going crazy now and then.
Ihr hört Radio Störfunk mit dem KandidatInnen-Check und heute haben wir Elena Schumacher-Kölsch von den Linken zu Gast. Frau Schumacher-Kölsch, was war das denn gerade für ein Lied? Es klang ziemlich hart, was haben Sie ausgesucht?
Ja, genau. Vielen Dank. Also schön, dass Sie das erwähnen. Das sind die Foo Fighters mit Breakout gewesen.
Auf Ihrem Wahlplakat steht mehr Rad, mehr Bahn, mehr Bus, kostenfrei und hoher Takt. Wie meinen Sie das und was bedeutet das?
Also ich habe mir den ländlichen Raum auch wirklich als Thema gemacht, jetzt für die Landtagswahl. Und es geht mir einfach darum, dass der ländliche Raum gestärkt wird, auch mit der Mobilität bzw. mit dem ÖPNV. Und wir wollen ja schauen, dass wir tatsächlich auch den Landkreis, also das haben Sie bestimmt selber auch gemerkt, wenn Sie hier aufgewachsen sind, wie die Takte sind, also vom Bus und vom Bahn, wie die abgestimmt sind. Und das ist einfach ein Thema, wo einfach viele Leute dran hapern und sagen, naja, dann fahre ich doch lieber mit dem Auto. Und wenn man dementsprechend das auch ausbauen könnte, dass die Bahn und die Busse auch besser fahren, öfters fahren, dann würde man auch viel mehr Menschen in den Bus und in die Bahn kriegen.
Sie haben es gerade schon gesagt, das haben wir wahrscheinlich mitbekommen, wenn wir aufgewachsen sind. Mir geht es so, ich wohne in Herlebach, also einem kleinen Dorf im Fischachtal. Und da ist es so, es fahren ungefähr 7 Busse am Tag. Und ich hatte jetzt letztens den Punkt, dass Schulferien waren. Und in den Ferien fährt morgens ein Bus weniger. Und dann hatte ich das Problem, wenn ich mit dem ganz frühen Bus nicht fahren will, dann wäre ich erst um 1 hier gewesen. Das heißt, ich wäre pünktlich zu meiner Mittagspause auf der Arbeit. Und da war ich dann im Endeffekt gezwungen, mit dem Auto zu fahren, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, hierher zu kommen. Würden Sie daran was ändern wollen?
Ja, also das natürlich auf alle Fälle. Es soll halt nicht sein, dass bei uns im Landkreis die Menschen wirklich gezwungen sind. Also das Auto soll eine Option sein, soll aber nicht irgendwie das Mittel zum Zweck sein. Also es soll tatsächlich so sein, dass die Orte auch so angefahren werden, dass man auch gut zur Arbeit kommt, beziehungsweise dass man auch pünktlich zur Arbeit kommt. Das ist halt auch wichtig. Und was dazu kommen sollte, ist eigentlich, das habe ich jetzt das zweite Mal gemacht im Kreistag, dass man ein 365-Euro-Ticket einführt sozusagen. Das kostet natürlich den Landkreis unglaublich viel Geld. Das Geld ist da, bin ich auch der Meinung, dass es da ist. Und so ein 365-Euro-Ticket wäre so ein 1-Euro-Ticket.
Pro Tag, genau. Das gibt es in Hessen schon. Sid und ich machen ja gerade ein FSJ und ich will nächstes Jahr auf jeden Fall auch studieren gehen. Und da kostet dann so ein Semesterticket um die 300 € in Baden-Württemberg, ein bisschen weniger. Ich könnte das aus eigener Tasche ohne Unterstützung von meinen Eltern auf jeden Fall nicht bezahlen. Sie haben gerade schon gesagt, das Geld ist da. Stimmt es wirklich oder woher kommt das Geld denn genau? Sie haben, wie wollen Sie das finanzieren?
Genau, also es geht einfach darum, dieses 365-Euro-Ticket, also ein Euro-Ticket wäre zum Beispiel auch für alle da. Also es müsste man im Prinzip auch für alle finanzieren. Da müsste man halt überlegen, ob man tatsächlich neue Straßen baut, beziehungsweise auch mal überlegen, was hat man für Themen im Landkreis, die wirklich wichtiger sind, wie zu sagen, dass man die Mobilität der Menschen im Prinzip nicht neu konzipiert. Und bei Studierenden ist ja auch ganz oft so, das ist so ein Semesterticket, wo sie dann halt in diesem Umkreis von der Hochschule oder von der Uni fahren können. Und das 365-Euro-Ticket wäre halt für alle, also auch für Auszubildende. Und es wäre eigentlich noch viel schöner zu sagen, dass das Schülerticket und das Auszubildendenticket für umsonst wäre.
Jonas hat schon gesagt, die 300 € sind zum Teil wahrscheinlich relativ schwierig zu bezahlen. Wäre es denn auch eine Möglichkeit für Sie, das Ganze kostenlos zu machen für Auszubildende, für Studenten?
Genau, also das wäre natürlich auch eine Priorität. Wenn man sagt, das 365-Euro-Ticket wäre für alle, dann natürlich auch zu sagen, dass es gerade für Schülerinnen und Schüler kostenfrei ist und Menschen, die in Ausbildung sind.
Wissen Sie, wie viel Geld wir da gerade reden, was das den Staat kosten würde?
Also wenn das der Landkreis machen müsste, dann sind es schon einige Millionen Euro, definitiv.
Und bezahlen müssten das dann wieder die Reichen?
Naja, auf Bundesebene müssen erstmal die Reichen zur Kasse gebeten werden. Aber man kann halt sich überlegen, was man halt zum Beispiel im Landkreis nicht macht. Ja, also man muss halt darüber nachdenken, was macht man zum Beispiel nicht? Was finanziert man weniger oder man macht, also was streicht man zum Beispiel?
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass der Ausbau der Straßen, beziehungsweise man muss sich halt auch mal anschauen, wie sind die Straßen, sind die irgendwie noch gut in Schuss? Weil wenn man keine Straßen hat, kann der ÖPNV auch nicht fahren. Also es hängt ja alles so ein bisschen Hand in Hand. Das ist natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite muss man überlegen, wie viel Geld gibt man für den Klimaschutz aus. Man muss auch überlegen, wie viel Geld gibt man für die soziale Sicherung aus. Und das sind aber auch alles unglaublich wichtige Themen, die halt über den Landkreis bezahlt werden müssen.
Was, glaube ich, auch ein Problem ist bei der ÖPNV, ist, dass es einfach nicht attraktiv genug ist. Das heißt, auch Leute, die sich das easy leisten können, fahren trotzdem mit dem Auto, einfach weil es gemütlicher ist, als im Bus zu fahren. Was glauben Sie, gibt es für Möglichkeiten, um das einfach attraktiver zu machen?
Also ich hatte jetzt auch den zweiten Antrag gestellt im Kreistag, und zwar war das Thema mit dem WLAN-Ausbau in Bussen und beziehungsweise auch USB-Anschlüsse in Bussen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man tatsächlich diesen ÖPNV attraktiver macht. Also nicht nur die Taktung erhöht, beziehungsweise aber auch diese Abstimmung zwischen, wenn man jetzt zum Beispiel tatsächlich mit dem Auto irgendwie an Park and Ride fährt, dort in die Bahn geht und dann irgendwie vielleicht auch in den Bus geht. Also dass das miteinander abgestimmt ist, aber natürlich auch diese Attraktivität zu machen. Ja gut, man sitzt da halt in dem Bus, manchmal fahren die Schülerinnen und Schüler 2-3 Stunden zu ihrer Schule und wieder zurück, dass die dann halt einfach auch das WLAN nutzen können, beziehungsweise ihr Handy laden können.
Ich habe es zumindest jetzt wieder vor. Ich steige jetzt dann wieder demnächst, weil jetzt der Frühling kommt, aufs Fahrrad um und fahre dann von Michelbach nach Halle jeden Tag mit dem Fahrrad und wieder zurück. Es ist nun mal so, wenn ich fahren will, fahre ich auf dem richtigen Radweg eigentlich überhaupt nicht. Es sind entweder Radwege, die ich mir mit Fußgängern teile oder mit dem Auto. Und da entstehen schon mal ganz unangenehme Situationen, wenn man überholt wird oder wenn ich dann auf die Straße muss, weil mir eine Familie mit dem Kinderwagen entgegenkommt. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Ackeranlagen in Hall. Da kommt es auch ab und an zu Unfällen. Hat mir der Miro neulich erzählt, wo ein kleines Kind von einem Fahrradfahrer mitgenommen wurde, weil einfach zu wenig Platz da war und der Fahrradfahrer das auch übersehen hat. Wollen Sie die Infrastruktur für Fahrradfahren verbessern?
Also als erstes gilt ja eigentlich immer die Regel, wenn man vom Fahrrad absteigen sollte, wenn man da eine Traube von Menschen sieht, beziehungsweise gibt es auch Teile im Park, in den Ackeranlagen, wo man eigentlich absteigen muss. Also das ist tatsächlich so. Es ist aber auch wirklich so, dass unser Radwegesystem auch auf dem Land und beziehungsweise in der Stadt auch sehr schlecht ausgebaut ist. Also es gibt unglaublich viele, die würden viel lieber mit dem Rad fahren, aber es ist denen einfach zu gefährlich oder den Eltern zu gefährlich. Was man machen könnte, wäre, wir können zwar jetzt die Wege nicht überall massiv erweitern oder verbreitern, aber wir müssen erstens die Autofahrerinnen sensibilisieren, dass es halt einfach auch eine Radfahrstrecke gibt, beziehungsweise muss man aber die auch so kennzeichnen, dass man auch weiß, dass es die gibt, und man muss sie auch einpflegen. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel bis nach Gelbingen fahre mit dem Rad und da ist ein Teil und dann hört er wieder auf ein paar Meter und dann pflege ich mich da wieder ein, dass ich dann wieder auf diesem Radweg bin. Und ich denke, dass das irgendwie ganz klar getrennt werden muss. Und gerade in so Situationen wie in den Ackeranlagen ist es auch klar, da sind unglaublich viele Menschen auch zu Fuß, dass man da auch wirklich auch Schilder aufstellt und die Menschen sensibilisiert, dass da auch Fahrradfahrer sind und Fahrradfahrerinnen auch fahren.
Wenn Sie jetzt in den Landtag reingewählt werden oder auch die Linke, können Sie mir versprechen, dass man dann besser vom Land in die Stadt mit dem Fahrrad kommt?
Versprechen könnte ich das auf alle Fälle, dass das Thema ist. Also es wird auf alle Fälle Thema sein, weil wir wollen ja natürlich auch, dass viel mehr Menschen mit dem Rad auch fahren. Aber wir können das nicht einfach erzwingen, indem wir sagen, oh ja, ihr müsst halt mal schauen, wie ihr dann irgendwie an den Autos und an den LKWs vorbeikommt, sicher. Und wenn ihr keinen Helm auf habt, habt ihr auch Pech. Also das ist schon irgendwie schwierig. Deswegen ist das ein großes Thema.
Ihr hört den Kandidatencheck hier auf Radio Störfunk und wir haben die Elena Schumacher-Kölsch von den Linken zu Gast. Das Mittagsmagazin auf Radio Störfunk mit dem Kandidatinnen-Check. Und wir haben heute am letzten Tag die Elena Schumacher-Kölsch von der Linken zu Gast.
Thema Umweltschutz ist ja heutzutage ziemlich präsent und ein großes Thema ist die Energiewende. Um die voranzutreiben, ist auch die Umrüstung auf erneuerbare Energien nötig. Ziel ist eben, möglichst viel Energien aus denen zu gewinnen. Und Baden-Württemberg ist da gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben Anfang letzten Jahres 45% der Energie erneuerbar gewonnen und trotzdem etwa ein Drittel unseres Stroms aus dem Ausland importiert. Was wäre Ihr Konzept, um das zu ändern?
Also auf alle Fälle natürlich, ja, diese 100% Energie Wende ist halt einfach wichtig, dass wir einfach sagen, 100% ist erneuerbar und da müssen wir auch investieren. Also da müssen wir als Land investieren, da müssen wir auch schauen. Zum Beispiel die Stadtwerke in Schwäbisch Hall haben es ganz gut hingekriegt, die sind mittlerweile 100% erneuerbare Energien. Was das große Problem ist, ist dieses Einkaufen von Energie. Also wir verkaufen Energie von erneuerbaren Energien, weil wir nicht einspeisen können. Auf der anderen Seite kaufen wir aus dem europäischen Ausland Energie, gerade auch, die wir dann sozusagen gleich verteilen können, weil wir halt auch nicht einspeisen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Das ist auch ein Problem, das wir bundesweit haben. Und wir haben jetzt zum Beispiel Kupferzell, in Hohenlohe-Kreis gibt es eine Riesenproblematik mit diesem Booster. Der soll im Prinzip auch gebaut werden. Da sind die Anwohnerinnen und Anwohner total dagegen, weil sie auch einfach Angst haben. Ich denke, dazu gehört auch, dass wir da einfach auch aufklären. Also was ist da auf sich, beziehungsweise wo können wir diese Booster aufstellen, damit wir auch diese erneuerbaren Energien auch speichern können.
Was machen diese Booster?
Also die sind im Prinzip wie so Riesenbatterien, die dann im Prinzip sofort diese eingespeiste Energie auch halten können, weil sonst ist das alles weg. Also wir haben halt nicht die Möglichkeit, so viel Strom, den wir aus erneuerbaren Energien einfach auch produzieren, auch halten zu können. Deswegen verkaufen wir den raus und nehmen dann im Gegenzug dann billiger dann Atomstrom ein.
Was wollen Sie speziell für den Landkreis im Bezug auf Energiewende noch umsetzen, außer gerade zum Beispiel das mit den Boostern?
Also einerseits wäre natürlich diese Thematik mit den Boostern wichtig und natürlich auch, was können wir denn noch machen? Also Solarfelder installieren, Photovoltaikanlagen günstiger installieren lassen auf Privathäusern. Dann ist auch nochmal die Thematik auch und die Überlegung mit den Windrädern, wo können wir noch mehr Plätze, wo können wir noch mehr aufstellen? Da gibt es aber immer wieder Menschen, die dagegen sind, immer wieder Gruppierungen, die dagegen sind. Aber ich denke, da fehlt halt einfach auch die Aufklärung.
Und wie konkret wollen Sie jemanden davon überzeugen? Ich wohne in Michelbach, da sind auch Windräder, da gab es auch eine Gegenorganisation. Wie wollen Sie die Menschen überzeugen, dass vor ihrer Haustür jetzt Windräder gebaut werden?
Also ich glaube, man muss halt überlegen, den Standort. Also ich finde, man sollte die Menschen viel mehr involvieren in diese Frage, in diese Standortfrage. Wo stellt man was hin und was macht Sinn, beziehungsweise wo fühlen sich die Leute auch nicht irgendwie angegriffen oder irgendwie ein Einschnitt in ihren Leben? Irgendwie, also das ist ja ganz oft so die Argumentation, dass sie erstens Angst haben, weil sie nicht wissen, was da vor sich geht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, dass sie sagen, dass der Umweltschutz beziehungsweise dass die Tiere da zu leiden sind oder zu leiden kommen. Und ich denke, dass man da mit den Menschen das organisieren muss und nicht einfach sagen kann, hier, wir bauen jetzt eine Batterie hin oder wir bauen jetzt irgendwie eine Photovoltaikanlage hin. Also man muss sich halt auch die Standorte gut überlegen, aber wir müssen es erweitern.
Wer oder was steht Ihren Zielen im Bereich Energiewende im Weg?
Die CDU.
Inwiefern können Sie das konkretisieren?
Weil sie einfach nicht genug dafür tun, also auch landesweit nicht genug dafür tun. Und immer wieder diese Thematik dann hochkommt, naja, wir tun ja schon genug, aber es ist einfach, ja, wie Sie selber auch schon gesagt haben, wir waren jetzt bei 45%, was ja eigentlich, wie Sie es auch gesagt haben, nicht schlecht ist, aber es ist nicht genug.
Und momentan ist es natürlich noch nicht so ganz möglich, jetzt auf 100% erneuerbare Energien umzubauen. Das ist natürlich auch generell nicht einfach, weil sie auch nicht immer sehr berechenbar sind und dann fehlt wieder Strom, deswegen kaufen wir dann wieder Strom aus dem EU-Ausland. Aber sehen Sie das jetzt als realistisch an, in den nächsten Jahren konkret einfach umzusteigen auf 100% erneuerbare Energien?
Also in dem Sinne sehe ich das als realistisch, wenn man tatsächlich auch in die Forschung viel mehr investiert. Also wo können wir besser die Energien auch irgendwie auch sozusagen aufbewahren und auch sichern, beziehungsweise aber auch, was könnten wir mit dieser ganzen erneuerbaren Energie, was auch mit Wind zu tun hat und mit Wasser zu tun hat, in der Nordsee, in der Ostsee, also wie können wir da was also besser machen und da müssen wir viel mehr in die Forschung einfach investieren.
Ein weiteres Ziel, das Deutschland momentan hat, ist bis 2030 55% der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Was ist Ihr Fahrplan? Wie wollen Sie das erreichen?
Also ich glaube, ein großer Teil ist natürlich auch mit dem CO2-Ausstoß, wie wir zum Beispiel auch das alles nutzen. Also wie fliegen wir? Also braucht es diesen Flugverkehr? Das ist halt die Frage. Müssen wir tatsächlich in 45 Minuten in München sein? Wie nutzen wir die Bahn? Ja, also wir müssen die Bahn auch ausbauen, wir müssen ehemalige Strecken wieder reaktivieren, wir müssen Strecken neu bauen. Das sind alles so Themen, wo wir halt irgendwie auch schauen müssen, dass wir zum Beispiel die LKWs runternehmen von den Straßen und auf die Bahn verlegen. Und wenn wir tatsächlich über dieses Ziel sprechen, dass wir unser Treibhausgasziel sozusagen kriegen, dann müssen wir wirklich schauen, dass es sowas halt einfach nicht mehr gibt. Also dass wir tatsächlich sagen, wir müssen nicht wir brauchen vielleicht auch den Stuttgarter Flughafen nicht so in so einer Frequenz oder in München oder in Frankfurt für Inlandsflüge. Also das sind auch so Sachen, wo wir halt drüber reden müssen.
Der Kandidatinnencheck zur Landtagswahl. Nur hier im Mittagsmagazin Stürmelder.
Ganze Welt um Corona. Frau Schumacher-Kölsch, wie steht denn Ihre Partei zum aktuellen Corona-Krisenmanagement?
Also es ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Man konnte es natürlich nicht hervorsehen, was passieren wird. Aber wir finden eigentlich auch, dass sehr viel ohne den Bundestag entschieden worden ist, was eigentlich nicht geht. Auf der anderen Seite sind auch die Maßnahmen zum Teil so krass, dass wirklich auch Existenzen in Not sind, beziehungsweise auch Existenzen so bedroht sind, dass diese Menschen auch gar nicht wissen, wie sie weitermachen. Der Lockdown hat in dem Sinne natürlich auch Sinn gemacht, dass die Zahlen runtergehen, beziehungsweise aber auch die Menschen sich gegenseitig nicht so verheerend anstecken. Man weiß aus dem Risikobericht von 2012, dass es bis zu 3 Wellen geben wird. Man weiß aber auch, dass man halt auch letztes Jahr im Sommer viel mehr für die Schulen hätte tun können, beziehungsweise mit Luftfiltern arbeiten können, die installieren können, sich ein Konzept auch erarbeiten müssen, wie die Schulen betreut werden, wie die Kinder betreut werden. Und das hat man halt alles nicht gemacht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo unglaublich viele Menschen, die nicht unbedingt bei den Querdenkern sind, aber wirklich auch nervlich und psychisch am Ende sind. Und ich glaube, das hätte man nicht ausreizen dürfen. Und deswegen kritisiere ich da tatsächlich auch dieses Krisenmanagement der Bundesrepublik.
Was hätten Sie denn anders gemacht, wenn Sie kritisieren?
Also ich kritisiere einerseits die Impfstoffbeschaffung. Das kritisiere ich sehr groß an, weil viele Menschen wollen sich impfen. Viele Menschen haben wirklich Angst, wollen sich nicht gegenseitig anstecken und wollen die Möglichkeit nehmen oder auch beziehungsweise auch weitergeben, dass sie halt nicht mehr in Gefahr sind oder auch niemand anderes anstecken können. Da haben sie einfach viel versäumt, muss ich auch dazu sagen. Und auf der anderen Seite auch diese Hygienekonzepte. Also man hat von vielen Betrieben in der Gastronomie, auch von vielen Theatern und Kinos und Sälen auch Hygienekonzepte verlangt. Die wurden dann auch alle wirklich gut erarbeitet, aber auf der anderen Seite musste man trotzdem schließen. Und dieser Appell an die Menschheit sozusagen, an die Vernunft, ist wirklich, wirklich schwierig in solchen Situationen, weil es gibt natürlich Menschen, die halten sich dran und es gibt Menschen, die halten sich einfach nicht dran.
Sie haben gerade schon das Thema Impfungen angesprochen. Impfungen schreiten hier in Deutschland relativ langsam voran. Es gibt aber auch Forderungen, dass Menschen, die schon geimpft sind, Vorteile haben sollen gegenüber denen, die nicht geimpft sind. Sprich, Geimpfte könnten schon mal in Kinos gehen, könnten Kaffee trinken gehen. Wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube, dass es keine gute Lösung ist. Man hat es jetzt in Israel, sieht man das, hat man das implementiert, dass Menschen sozusagen solche Dinge wieder machen dürfen, was zum normalen Leben beiträgt, finde ich aber nicht in Ordnung. Also darum geht es ja nicht. Also es soll niemand gezwungen werden, geimpft zu werden, beziehungsweise auch nicht, wenn man als Pflegefachkraft arbeitet oder wenn man als Erzieherin arbeitet, sondern es ist wirklich jedem seine Situation, auch wenn man zum Beispiel einen Angehörigen pflegt. Aber es ist trotzdem nicht in Ordnung zu sagen, es gibt dann Vorzüge.
Jetzt dreht sich die Gesundheitspolitik aber auch nicht nur um Corona. Sehen Sie Probleme bei der Gesundheitsversorgung hier auf dem Land?
Die Grund- und Regelversorgung ist unglaublich wichtig, dass wir die standhalten hier im Landkreis. Da haben wir einmal das Diakoneo in Schwäbisch Hall als großen Regelversorger zum Beispiel und das Klinikum in Crailsheim. Und wir haben aber auch gesehen in den letzten Jahren, dass unglaublich viele kleine Krankenhäuser geschlossen worden sind. Man hat aber jetzt versucht, durch diese MVZ, diese medizinischen Versorgungszentren, geballt verschiedene Fachkräfte in ein Haus zu kriegen, um dann halt irgendwie auch die medizinische Versorgung auf dem Land sozusagen zu gewährleisten.
Würden Sie da jetzt gesundheitspolitisch, wenn Sie sagen, es wurden Krankenhäuser geschlossen, zum Beispiel in Künzelsau oder auch in Geldorf, hätten Sie das lieber nicht gemacht, wenn Sie das hätten entscheiden können?
Also das große Problem ist eigentlich bei den Krankenhäusern, wie die wirtschaften. Also das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, auch deutschlandweit. Also ein Krankenhaus ist unglaublich teuer und die Patientinnen und Patienten müssen gut versorgt werden. Also ist dementsprechend auch das Personal unglaublich teuer. Aber auf der anderen Seite ist Gesundheit unglaublich wichtig. Und da ein Krankenhaus irgendwie zu etablieren, was halt wirklich immer nur gute Zahlen schreibt, ist total schwierig. Und auch beziehungsweise auch diese Zusammenarbeit zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern. Und das ist einfach nicht gut geregelt und auch nicht fair.
Was würden Sie in der Gesundheitspolitik ändern?
Also ich würde gerne, dass viel mehr Menschen ausgebildet werden und gut bezahlt werden. Also gerade auch in der Pflege, beziehungsweise auch wenn man als Pflegefachkraft arbeitet in einem Krankenhaus, dass man auch fair bezahlt wird, dass man auch gute Arbeitszeiten hat. Und da muss man auch erstmal ansetzen. Und dann kann man auch viel mehr Menschen gewinnen, die auch in diesem Beruf arbeiten möchten. Und dann kann man auch eine bessere Versorgung gewährleisten.
Glauben Sie, das ist realistisch umzusetzen?
Ich denke schon, ja. Also ich glaube, wenn man tatsächlich sich mal überlegt, was eine Pflegefachkraft verdient, sei es im Altenpflegeheim oder als Kinderkrankenschwester oder als Pflegefachmann in irgendwelchen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, man muss sich halt mal überlegen, was wir diesen Menschen auch zahlen für ihre Arbeit. Und wenn man die richtig gut bezahlt, dann werden die auch motivierter sein und dann wird es auch viel mehr Menschen sein, die in diesem Beruf sind und man könnte auch besser sich auch die Arbeitszeiten einteilen.
Gleich geht's weiter hier im Kandidatinnen-Check. Heute mit Elena Schumacher-Kölsch von den Linken. Ihr hört Radio Störfunk mit dem Kandidatinnen-Check und heute am letzten Tag haben wir Elena Schumacher-Kölsch von den Linken zu Gast. Unserer persönlichen Einschätzung nach und Erfahrung nach gibt es relativ viele Jugendliche und auch junge Erwachsene, die sich kaum oder gar nicht für Politik interessieren. Und diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sind auch ihre zukünftige Wählerschaft. Was möchten Sie tun, um die Politikverdrossenheit zu verdrängen?
Also ich glaube, dass in den Schulen einfach zu wenig über Politik geredet wird. Ich glaube auch, dass in den Medien beziehungsweise auch in den sozialen Medien viel zu wenig über Politik gesprochen wird und auch über Teilhabe. Also es ist ja meine Stimme, die ich einer Person oder einer Partei gebe und was man damit alles bewirken kann. Und ich glaube auch, dass das Wahlalter herabgesetzt werden sollte, dass junge Leute nicht mit 18, sondern tatsächlich mit 16 schon wählen dürfen und auf allen Ebenen, Bundesebene, Kommunalebene, Landesebene. Und ich denke, dass man denen auch dann dadurch auch so ein bisschen diesen Mut zuspricht und sagt, hey, ihr habt eine Stimme und das ist wichtig und dann kann man auch ganz anders mit denen arbeiten.
Glauben Sie nicht, wenn das Wahlalter jetzt beispielsweise auf 16 herabgesetzt wird, dass viele Kinder auch einfach das wählen, was ihre Eltern wählen oder was die ihnen sagen, dass sie es wählen sollen?
Also das haben wir ganz oft auch, dass junge Leute politisiert sind durch ihre Familien, das ist ganz klar. Also bei mir ist es ja auch nicht anders gewesen. Aber ich glaube, dass man, wenn man dieses Thema mit diesen Parteien beziehungsweise aber auch mit der Wahl und auch mit den Möglichkeiten, die man einfach hat mit seiner Stimme, wenn man das einfach viel mehr und viel öfters auch in der Schule bespricht und das thematisiert, dass man auch dieses Bewusstsein dafür knackt und einfach sagt, hey, ich habe Mut, wenn meine Eltern zum Beispiel die AfD wählen, zu sagen, ich möchte das nicht, ich stehe da nicht dazu oder ich habe mich sogar informiert über das Programm und ich stehe nicht dahinter, dass man dann irgendwie auch tatsächlich auch sagen kann, nö, ich wähle das nicht. Beziehungsweise es gibt ja auch das Wahlgeheimnis.
Dann zum Abschluss machen wir jetzt noch ein kleines Spiel und zwar fangen wir jetzt abwechselnd einen Satz an und Sie müssen den dann im Endeffekt so schnell wie möglich zu Ende bringen.
Alles klar.
Mein Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz ist...
Oh, das ist echt schwer. Kannst du es nochmal sagen?
Mein Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz ist...
Den Ausbau des ÖPNV.
Mein Schwerpunkt im Bereich Mobilität ist...
Die Verkehrswende anregen.
Mein Schwerpunkt im Bereich Bildung ist...
Kostenfrei machen.
Mein Schwerpunkt im Bereich Gesundheit ist...
Grund- und Regelversorgung und Zugang für alle.
Für den Landkreis Schwäbisch Hall wünsche ich mir...
dass die Linke in Vertretung in den Landtag kommt.
Mein Herzensanliegen für die kommende Legislaturperiode
ist Bildung.
Der Störmelder Kandidatinnencheck zur Landtagswahl 2021. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Jonas Taxis und Seel Wankmüller fühlen den Spitzenkandidatinnen aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall auf den Zahn. Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl. Vom 1. bis zum 8. März täglich um 12 Uhr im Radio und danach auf störfunk.de.
Das war die letzte Ausgabe des Kandidatinnen-Checks. Heute hatten wir Elena Schumacher-Kölsch zu Gast. Sie kandidiert für Die Linke. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung von Ihnen.
Damit endet dann unsere kleine Interviewserie zur Landtagswahl am 14. März. Am Mikrofon waren Seel und Jonas. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.